Heute mit dem Online-Business-Developer Karl Nowak.
Dieses alte starre Denken und diesen Protektionismus und irgendwie auch diesen kleinkarierten Kampf unter den und innerhalb der eigenen Branche, irgendwie, sei es irgendwie Major gegen Indie, sei es irgendwie Universal gegen Sony, und das ist halt Bullshit so. Das ist nicht, wo wir uns irgendwie drum kümmern sollten. So, wir sind unsere Konkurrenz in dem Sinne ist eigentlich Apple, ist Google. So, die uns jetzt halt irgendwie und durch diese ganze Plattformlandschaft und so weiter einfach diktieren. So, und Musik als nettes, notwendiges Beiwerk erachten.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Karl Nowak im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen. Der erscheint ja in Partnerschaft mit Ticketmaster. Karl hat schon einige interessante Projekte und Themen in der Musikbranche begleitet oder tut dies auch noch. Und hier sind vor allem die Universal Music Startups SpinUp als Digital-Musik-Vertriebsplattform und Enter Records als Joint Venture zwischen Universal und der ESL, also der Electronic Sports League, zu nennen. Und ich bin gespannt, was er heute alles erzählt. Aber erstmal moin, Karl.
Moin moin, danke für die Einladung, Alex. Es freut mich sehr, Teil deines Podcasts zu sein.
Sehr gerne. Ich habe im Vorgespräch schon gesagt, so ganz so viel zu deinem Background habe ich nicht unbedingt rausgefunden. Deshalb bin ich gespannt, was du mir gleich erzählst. Ich habe gesehen, du warst an der Pop-Akademie in Mannheim, aber quasi vorher und auch nachher hast du, glaube ich, durchaus viel gemacht auf Tour und Freelance und Jobs. Also vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie überhaupt dein Background in der Musikbranche oder Musikszene ist.
Background in der Musikszene, ja. Ja, Pop Academy stimmt auf jeden Fall, aber ich bin aufgewachsen in Pforzheim. Das ist jetzt nicht gerade die progressivste Stadt, sage ich jetzt mal. Komplettes Kind des Digitalen eigentlich, irgendwie so erste Generation online, letzte Generation offline, Hybrid. Und da gab es bei uns überschaubar viel an Musik. Es gab Kupferdächle, wo dann die paar Bands irgendwie gespielt haben oder sowas. Ja. Aber ansonsten irgendwie Pforzheim liegt zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Das heißt, du hattest dort irgendwie so deine Punkte, wo du irgendwie reingehst. Und ich bin so komplett geprägt, sagen wir mal, das ganze irgendwie technische Tony Hawk's Pro Skater 2. So, der Soundtrack irgendwie dazu und alles, was da damit einhergekommen ist, damals in dieser ganzen Pop-Punk-Welle. So. Ja. Daher komme ich eigentlich so vom Hintergrund. Hab zwar auch irgendwie dann fürs Substage irgendwie gearbeitet und so Zeug, also an der Bar, ne? Ja. War dann aber halt viel auf Konzerten und habe dann mal auf Emergenza in Stuttgart war der Special Act am Ende Itchy. Damals war Itchy Bootskit. Und fand ich wahnsinnig geil. Also musikalisch war es gut, okay, aber die Jungs haben einfach eine unglaubliche Spielfreude irgendwie auf der Bühne irgendwie versprüht. Und nach dem Konzert mit denen irgendwie am Merch irgendwie abgehangen und dann halt immer weiter irgendwie reingekommen, dann irgendwie mich in diesem Online-Forum, was sie irgendwie hatten, engagiert. Und dann waren die irgendwann, und das war, lass mich überlegen, 2003, nachdem die Band 2001 gegründet gewesen ist, waren die so groß, dass sie irgendwie ein erstes eigenes T-Shirt hatten. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich irgendwie mitkommen würde, weil wenn sie auf der Bühne stehen, dann haben sie Angst, dass es geklaut wird. Und das war mein Einstieg in die Musikbranche.
Okay. Merchandiser, okay.
Ja, Merchandiser, kompletter Merchandiser. Das ging 2003 los. Ich ging damals auch zur Schule, aber keine Ahnung, ich war das erste Wochenende dabei. Wir haben uns alle gut verstanden und haben die Jungs gefragt, so, naja, nächstes Wochenende wieder. Und das ging dann fast 8 bis 10 Jahre so, dass man eigentlich tatsächlich, ich habe die Itchys komplett begleitet, irgendwie über 400, 450 Konzerte plus minus.
Krass, okay.
Es ging so, dass man halt Freitagnachmittags irgendwie um 12 aus der Schule raus ist, sich am Bahnhof irgendwie in den Zug gesetzt hat, irgendwie entweder Richtung Stuttgart oder halt in eine andere Stadt gefahren ist, wo ich dann am Bahnhof abgeholt wurde. Und so waren wir dann in Europa unterwegs.
Alles klar, okay.
Und das die ersten Jahre als Merchandiser. Ich habe dann irgendwann geswitcht, aber das war 08, 09, glaube ich, auf den Backliner. Nee, früher tatsächlich. Ja. Egal. Aber irgendwann dann halt auf Backliner irgendwie geswitcht und ja, eine fantastische Zeit gehabt. Also es ist, wo andere Leute irgendwie oder andere Freunde von mir am Wochenende irgendwie gefeiert haben und Geld ausgegeben haben in irgendwelchen Clubs, war es bei mir genau andersrum. Ich habe quasi for free Party gehabt und wahnsinnig viele Leute kennengelernt, unfassbar viel gesehen, hunderttausende Kilometer, glaube ich, auf den Autobahnen irgendwie gemacht. Und ja.
Okay. Auch mit anderen Bands oder nur mit Itchy?
Auch mit anderen Bands tatsächlich. Ja. Keine Ahnung, also es ist, in den späteren Jahren habe ich dann im ganzen Zuge dieser Tourmanager-Tätigkeiten oder Backliner-Sachen habe ich dann irgendwie auch ein paar andere Sachen, also ein paar andere Künstler irgendwie gemacht, aber im Großen und Ganzen war es halt schon hauptsächlich irgendwie Itchy. So, ja. Aber dafür mit denen halt auch, also super intensiv, also keine Ahnung, von irgendwelchen Nightliner-Touren über alle Festivals irgendwie gefühlt irgendwie abgegrast, gerade so 2007, 2008, was ja die großen frühen Jahre irgendwie gewesen sind von den Itchies. Ja. Das war einfach nur geil.
Ach, interessant, also das ist mir tatsächlich neu. Ich hatte ja, ich glaube, Ende letzten Jahres hatte ich ja den Sebi, den Sänger im Podcast, der hat auch viel von dieser Geschichte erzählt. Da kamst du leider nicht dran vor.
Ja, aber ich bin sehr spannend zu erzählen. Ich komme in dem Buch, was sie geschrieben haben, also in den ganzen Berichten und so weiter, ja. da komme ich drin vor. Und nein, also es ist, wie gesagt, ich bin auch mit Sibi, ich habe heute auch wieder mit Sibi irgendwie geschrieben. Also wir sind bis heute irgendwie alle eng miteinander und der hat letztes Jahr geheiratet und es war ein großes Fest einfach, die alle wiederzusehen, auch in dieser Form und so. Aber ja, es ist, um da wahrscheinlich den Bogen zu schlagen, so in der Zeit habe ich, glaube ich, alles, was ich früher geil fand an Musik, ja. Also sprich irgendwie Bands wie die Donuts, wie Millencolin, wie irgendwie Blink-182, wie Yellowcard, die habe ich einfach alle getroffen. So. Ja. Ja. Und das war einfach für mich damals irgendwie als irgendwie Teenager war das natürlich irgendwie fantastisch. Du hast eine gute Zeit, du fährst irgendwie durch Europa, irgendwie siehst viel, lernst Menschen irgendwie kennen und gleichzeitig triffst du irgendwie mehr oder weniger genau die Idole oder halt die Bands, die du halt irgendwie Jahre davor irgendwie gehört hast.
Ja. Wie alt warst du denn? Du hast gesagt, du gingst auch zur Schule.
Ja, das hatte irgendwann mit 16 irgendwie angefangen, glaube ich.
Echt?
Ja, mit 16 und hat sich dann durchgezogen bis irgendwann meine Mitte-20er. So.
Krass. Okay. Zwischendrin bist du dann aber auch, glaube ich, das war wahrscheinlich zwischendrin, an die Pop-Akademie gegangen und hast dir dann wahrscheinlich gedacht, jetzt will ich nochmal anders lernen.
Das war der Grund. Naja, das war so ein bisschen, es war Zufall. Weil eigentlich wollte ich nach dem Abi, ich hatte schon mein Work-and-Travel-Visum für Kanada, ich wollte ein Jahr nach Kanada irgendwie gehen und habe ich von der Pop-Akademie mitbekommen, die war ja damals noch sehr, sehr jung, ich war ja fünfter Jahrgang, das heißt, es war irgendwann während des vierten Jahrgangs, glaube ich, habe ich auf NBC Giga irgendeinen von diesen ersten Rappern irgendwie gesehen, dass der da irgendwie erzählt hat, dass es sowas in Mannheim irgendwie gibt. Und dann bin ich an die Pop-Akademie gekommen, habe mich da beworben, habe eine Zusage irgendwie bekommen und dann ist die Reise auf jeden Fall irgendwie losgegangen. Weil du sagst, ich habe es dazwischen versucht, also ich habe es parallel weitergezogen. Das heißt, auch 2008, 2009 und so weiter, also die ganzen Jahre, ich bin weiter mit Itchy gefahren. So, ich habe zwischendrin irgendwie ein halbes Jahr zum Beispiel in Schweden Auslandssemester irgendwie gemacht und bin nach meiner letzten Veranstaltung irgendwie am Tag drauf irgendwie meine Sachen zusammengepackt, bin am Tag drauf nach Deutschland geflogen und dann erstmal 4 Wochen eine Nightliner-Tour mit den Itchies irgendwie mitgefahren, weil wir einfach Semesterferien irgendwie hatten und halt genau die Tour irgendwie reingepasst hat. Also auch da, ich habe meinen Lebensunterhalt also tatsächlich irgendwie auch damit finanziert. So.
Okay, krass. Wahnsinn. Was hast du studiert?
Musikbusiness. Also den Business-Teil irgendwie der Pop-Akademie und wie gesagt, fünfter Jahrgang, ist bis immer so 25, 30 Leute irgendwie. Dann gibt es noch an der Pop-Akademie den Musikerjahrgang. Und damals gab es noch gar keinen Master. Das heißt, du hattest irgendwie pro Jahr 50 Leute, alle hochtalentiert aus der Musikindustrie. Also.
Selbstverständlich.
Ich wollte damit nicht selber irgendwie loben. Aber Nein, ich meine damit auf jeden Fall alles irgendwie coole Leute irgendwie aus der Musikindustrie, die auch vor allem in den ersten frühen Jahren hatten wir, war sehr, sehr bunte Mischung. Also inzwischen ist es ein bisschen, sage ich mal, begradigter, dass irgendwie viele Leute direkt nach dem Abi irgendwie hinkommen und so, aber dort hattest du damals irgendwie Leute, die schon bei 4Music irgendwie 4 Jahre gearbeitet haben, ne, dann irgendwie nochmal studieren wollten oder das ist irgendwie auch, du hattest ein anderes Mindset, sage ich jetzt mal, weil es halt noch sehr, sehr wild und sehr, sehr offen irgendwie gewesen ist und in jegliche Richtung. Mein Schwerpunkt war Digital Innovation Manager. In meiner Zeit in Schweden an der Uni habe ich dann noch Integrated Brand Management irgendwie gemacht. Also ja, es ist mehr oder weniger immer so Musikindustrie, Brand, aber dann doch irgendwie immer diese digitale irgendwie Schiene mit dabei.
Welchen, wenn du jetzt so zurückblickst, das liegt ja auch noch ein Weilchen zurück, welchen Wert hat also diese Ausbildung an der Pop-Akademie für dich, also inhaltlich wie auch so netzwerkmäßig?
Netzwerk ist King. Also für mich, klar, ich bin schon mit einem starken Netzwerk irgendwie auch reingegangen, weil man schon viele Leute irgendwie auch kennengelernt natürlich in den Jahren davor, aber du hast auf sehr, sehr einfache Art und Weise bist du mit sehr, sehr vielen sehr smarten, sehr guten Menschen easy zusammengekommen. Also wie gesagt, dadurch, dass es auch Mannheim ist, das ist jetzt eine überschaubare Größe an Stadt. Also ich glaube, in Berlin wären wir alle verloren gegangen. Hattest du aber halt einfach eine kleine Gruppe, die sehr, sehr close gewesen ist. So. Und ich bezeichne es, wenn ich heute über die Pop-Akademie rede, sage ich immer aus Spaß, die Mafia. So. Weil es halt irgendwie in einer gewissen Art und Weise, es ist sehr eng, du bist direkt nochmal anders eingestellt, glaube ich, wenn die Leute von der Pop-Akademie kommen, weil du halt ganz genau weißt, was sie irgendwie auch fachlich für die Industrie gelernt haben. Die haben alle einen gewissen halt Wissensstandard irgendwie so. Und wie gesagt, also es sind sehr wenige menschliche Vollidioten drauf, sage ich jetzt mal. Okay. Du hast, keine Ahnung, ich habe in der Zeit irgendwie Geschichten von der Uni Mannheim dann irgendwie gehört, wo wir in der Bib irgendwie teilweise saßen. Und wenn ich dann sowas höre, dass irgendwie vor der Juraprüfung irgendwie aus diversen Büchern die wichtigen Seiten rausgerissen werden, damit der Schnitt quasi runtergeht, damit man bessere Chancen hat, das gibt's halt bei uns nicht. Oder das gab's bei uns in dem Sinne nicht. Ne?
Okay.
Und dementsprechend hast du halt, was das Menschliche, was Netzwerk irgendwie angeht, ist die Pop-Akademie fantastisch. Würde ich jedem irgendwie, der irgendwie Bock hat irgendwie auf die Industrie, würde ich das nahelegen. Fachlich ist es auch gut, definitiv. Es ist, glaube ich, kein Studium wie in vielen anderen Bereichen oder in vielen anderen Wirtschaften, wo du sehr tief einen vertikalen Strang reingehst, sondern es ist vor allem am Anfang relativ generalistisch gehalten, weil du einen guten Überblick irgendwie bekommen sollst. Und ja, ich meine, am Ende ist es halt Musik und jetzt nicht Molekularforschung. Ne? Das heißt, du verstehst viele Sachen, die aber auch so ein bisschen weiche Faktoren irgendwie, sage ich jetzt mal, sind und nicht unbedingt super Hard Effects. Und ich glaube, das führt auch immer mal wieder zu Kritik auch intern. Aber im Großen und Ganzen ist es eine fantastische Uni. Ich habe eine gute Ausbildung oder ein gutes Studium dort gehabt, habe meinen anerkannten Bachelor irgendwie dort am Ende noch irgendwie bekommen und hatte 3 sehr gute Jahre dort.
Ja. Glaubst du, dass es von Vorteil ist, wenn jemand, der in der Musikbranche mit Künstlern arbeitet, auch eine Weile auf Tour gewesen ist? Also sollte das eigentlich mal jeder gemacht haben?
Es sollte nicht unbedingt jeder gemacht haben. Also das würde ich jetzt nicht zwingend voraussetzen, aber es hat definitiv geholfen. Also für mich, für die Bereiche, die ich halt irgendwie, oder in dem Bereich, wo ich halt irgendwie arbeite, da wo ich tätig bin, war es schon wahnsinnig gut, so viel Verständnis zu bekommen zu Menschen, zu Künstler, also zu Künstler, Künstlertypen, zu aber auch Besuchern und natürlich auch, wenn du auf der wirtschaftlichen Seite davon stehst, zu verstehen, wie man Sachen verkaufen kann. Also was am Ende tatsächlich irgendwie zählt. So, das ist, als ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte auf Merchandising irgendwie, das war nach der einen Tour, wo ich den Entschluss auch gefasst habe, dass es jetzt auch einfach keinen Sinn mehr für mich macht, wo ich dann wirklich irgendwie jeden Tag irgendwie überlegt habe, so okay, heute sind wir in der Location, keine Ahnung, 1000 Leute und das heißt, heute nehme ich mir vor, und dann schaust du irgendwie durch deine Palette und dann überlegst du so, okay, alles klar, ich will heute einem Typen, der irgendwie mindestens 1,90 Meter groß ist, ein Girly XS T-Shirt verkaufen. So. Und das wurde dann auch teilweise also nochmal irgendwie wilder von den Gedanken, was zuckten. Aber man hat es halt immer wieder hinbekommen. Und dann war ja. Halt irgendwann so, dann hast du irgendwann einfach dieses Gefühl definitiv verstanden, wie man Menschen auch Sachen verkaufen kann, wo sie am Anfang noch gar nicht wollten. So. Hm. Ich glaube, okay. das ist definitiv ein Vorteil, den ich irgendwie, was die Verkaufssache irgendwie angeht, aus dem Ganzen gezogen habe. Ja. Und ich glaube, was die Strukturen dahinter angeht, was auch irgendwie dieses Feingefühl irgendwie angeht, wie man manchmal mit Künstlern umgeht, beziehungsweise wie halt auch Produktionen zum Beispiel ablaufen. Also ich bin, keine Ahnung, ich laufe irgendwo Backstage in der Produktion und das ist für mich nichts Neues in dem Sinne. Das heißt, selbst wenn ich irgendwie jetzt eine Produktion konzipiere oder wenn ich irgendwie eine Marketing-Stunt irgendwie mache und so weiter, dann weiß ich halt, wie es zum Beispiel irgendwie auch auf Festivals oder selbst in den kleinen, keine Ahnung, haben ja alles mitgemacht. Also selbst irgendwie irgendwo im hintersten Dorf in irgendeinem Jutz halt irgendwie, keine Ahnung, wo du halt irgendwie weißt, okay, sind drei Leute, da ist der Hausmeister irgendwie dabei und das war's, ne?
Ja, okay. Was war so dein erster richtiger Job dann, als du mit der Pop-Akademie fertig warst?
Ich bin 2010 nach Berlin gegangen und habe dann irgendwie meinen Bachelor noch, oder ich wollte meinen Bachelor noch fertig schreiben hier. Da, dieser Prozess hat sich dann ein bisschen in die Länge gezogen. Auch mit dem Gedanken, dass man eingeschrieben auch deutlich weniger irgendwie Krankenkasse irgendwie zahlt und war selbstständig in der Zeit. Also ich habe immer noch ein bisschen weiter in die Richtung irgendwie gemacht. Ich habe irgendwie zwischendrin mal ein Praktikum bei Kruger Media gemacht, so eine PR-Agentur, wo wir auch irgendwie die Europe Music Awards damals irgendwie noch gemacht haben. Und aber draufgekommen bin ich eigentlich über Marc Feldmann. Der Zentralrat Mitte mit Erik Landmann zusammen hat, den du auch irgendwie jetzt vor 2-3 Folgen irgendwie drin hattest. Genau. Und Feldmann hat auch PR und Radioagentur und so weiter, aber er hat nochmal so ein paar andere irgendwie Aspekte, wo ich dann irgendwie helfen konnte. Also es war teilweise natürlich irgendwie über ihn dann klassisch, keine Ahnung, Radio begleitend, Radiopromotour, wo du da irgendwie nochmal mit Künstlern irgendwie durch die Gegend tingelst und so weiter. Aber in der Zeit damals habe ich irgendwie schon angefangen zu merken, dass das halt irgendwie, also dass irgendwie die Reise irgendwie weitergehen muss für mich. Mhm. Und wir haben dann, ich habe dann noch Play My Song hieß es, das war eine finnische App, die quasi so Musik-Jukebox, also von dem Gedanken so wie eine Jukebox, neu digital. Das habe ich dann irgendwie noch nach Deutschland irgendwie an den Markt gebracht und das hier irgendwie aufgebaut und das haben wir irgendwie damals auf einen Apple Store irgendwie auch auf die 1 damals noch gehievt in den frühen Jahren.
Ja, 2011, ne?
Ja, 2011. Dann bin ich, dann hatte ich ein Startup mit einer, also mit auch einem Kollegen von der Pop-Akademie, der dann aber in Webentwicklung reingegangen ist. Und mit der Agentur, die er gegründet hat, haben wir damals einen Dienst namens GustoPage gelauncht, was komplett was anderes gegangen ist, weil die Idee war eigentlich, Speisekarten zu digitalisieren und damit eine Datenbank irgendwie aufzubauen. Das heißt eigentlich wieder komplett weg von der Musikbranche. Und dann aber bin ich, als die Zentralrat Mitte irgendwie angefangen haben, aufzubauen und ich habe davor schon irgendwie bei der Music Week irgendwie noch gemacht und das ist ja dann nochmal mit reingefallen und so weiter, habe ich irgendwie geholfen, so am Anfang irgendwie diesen Zentralrat Mitte irgendwie mit aufzubauen. Also sprich, da nochmal irgendwie zu gucken, so okay, wie funktioniert dieser ganze Brand-Deal-Kosmos, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ja, also neben, wie gesagt, erwähnter Berlin Music Week, war damals die ersten Züge dieser Union Berlin-Loge, weil sie damals kurz davor waren, in die erste Liga aufzusteigen. Never ending story. Aber inzwischen, naja, geklappt. Und keine Ahnung, dann auch irgendwie mit Brands wie Gibson und so weiter oder dieser damals irgendwie Projekte gehabt. Und ja, das war so diese selbstständigen Phase halt für diese was ist denn das eigentlich? Und eine Medienberatung.
Ja, okay.
So, sagt man das richtig. Mhm. Ja, und von dort wurde ich dann gefragt von meinem Kollegen Jonas, also Studienkollegen oder Studienfreund, ja, definitiv, dass er bei Universal, der war damals Stabsstelle zu Frank, also Brinkmann, ja, hier Deutschlandchef und so, die hatten beta-mäßig einen Dienst in Schweden gestartet namens Spin-Up und wollten ihn dann in den ersten richtigen Markt irgendwie bringen. Und das war dann Anfang 2014, als ich gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen kann, irgendwie da zu helfen. Und dann ging die Reise los. Und
was ein Country Manager für Deutschland, ne?
Genau, 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 mhm, genau. Also ja, also es ist, wie zieht man das am besten auf? Country Manager ist natürlich erstmal so, so, keine Ahnung, innerhalb der Musikbranche kennt man diesen Begriff nicht wirklich. Ich habe auch damals, als sie mich gefragt haben, so wie will ich, also was für eine Jobbezeichnung will ich haben, ich, mein, also mein Kopf ist oder mein Mindset irgendwie generell ist halt irgendwie sehr unternehmerisch, sehr Startup-like und ich bin aus dieser Welt rausgekommen. Ich habe viel von den ganzen irgendwie News-Quellen irgendwie gelesen, der deutschen Startup irgendwie Landschaft und für mich war Country Manager das einzig Sinnvolle irgendwie, wie ich mich da nennen kann. So. Okay, okay. Aber was das konkret bedeutet hat, war tatsächlich, dass wir Anfang 2014 dann angefangen haben, dieses Ding nach Deutschland irgendwie zu bringen und wobei, also ich erzähle es wahrscheinlich langsamer, als es ist. Also da ging es dann irgendwie relativ schnell Schlag auf Schlag auf Schlag. So, weil wir sind im, ich glaube, im Februar wurde ich gefragt. Dann ging es irgendwie, bis das irgendwie dann intern durch gewesen ist. Dann hast du im März irgendwie gestartet. Wurde dann irgendwie, keine Ahnung, also das ist einmal nach Schweden irgendwie geflogen bist, einmal irgendwie nach London irgendwie geflogen bist und irgendwie gefühlt alle Leute, die damit irgendwie ihre Finger mit dem Spiel haben, einmal irgendwie kennenzulernen und irgendwie zu hören, was sie wollen. Mhm. Und dann sind wir, glaube ich, im Mai sogar schon an den deutschen Markt irgendwie gegangen. Also sprich, in den 2 Monaten dann alles irgendwie aufgestellt, aller Lokalisierung, aller irgendwie technische Fragen, aller, also keine Ahnung, all diese Probleme, die halt irgendwie aufpoppen, so ja, innerhalb, was ist ja Probleme, das kannst du ja auch irgendwie Challenges oder wie auch immer irgendwie nennen, aber im Endeffekt ist es halt etwas, was nicht funktioniert, was funktionieren machen, ja, gemacht werden soll. Okay. Und vor allem, wenn du dann halt irgendwie den deutschen Markt irgendwie angehst, hast du dann natürlich, also zum, also wir reden hier über Anfang 2014, ne? Ja. Bedeutet, du hast Spotify ist, glaube ich, kurz vorher irgendwie erst gelauncht. Die sind, glaube ich, erst 2013 oder so irgendwie in Deutschland irgendwie gelauncht. Spotify übrigens, Side Note, hatten wir 2008 in Schweden. Da sind sie im Oktober gelauncht und wir hatten eine Woche später, weil wir genau dort gewesen sind, hatten wir schon Zugänge zur Beta.
Okay.
Das heißt, ich habe eigentlich seit den super frühen Tagen Spotifys diesen Dienst schon irgendwie genutzt und dann kam der 5 Jahre später überhaupt erst irgendwie nach Deutschland. Das sind Zeiträume, die verstehst du in also als junger Mensch irgendwie, der halt irgendwie rennen will und so weiter, versteht man sowas nicht, mhm, aber im Nachhinein natürlich irgendwie auch alles ja, vertretbar. Aber ja, wie gesagt, also wir sind, du startest also etwas in diesem Unternehmen, was super digital ist, auf einen Markt, den, sage ich jetzt mal, die normalen Mitarbeiter noch gar nicht wahrnehmen. Mhm. Also weil, wenn es um Vertrieb geht, dann ist es halt einfach physischer Vertrieb, dann ist es einfach CDs kloppen und irgendwie raus damit, aber halt irgendwie nichts mit digital und so weiter. Und das heißt, das irgendwie auf einem, also auf interner Ebene und auf externer Ebene hast du natürlich irgendwie sowas, dass Deutschland, ich habe es immer, wenn ich international präsentiere, immer digitally delayed genannt. Mhm. Wir sind jetzt nicht gerade die Vorreiter im Digitalen, sagen wir es mal so.
Ja, ja.
Und vor allem, wenn du halt irgendwie natürlich irgendwie mit Schweden in dem Sinne irgendwie konkurrierst, die da halt schon irgendwie echt ein Stückchen irgendwie weiter sind. Und ich überlege gerade, was ich raus wollte eigentlich. Naja, also du hast halt irgendwie du hast halt Probleme, die halt irgendwie da sind, wenn du so etwas irgendwie bei uns
wie, keine Ahnung, es ist nur Kreditkartenzahlung möglich. Mhm. Zu der damaligen Zeit hatte in Deutschland jeder Dritte eine Kreditkarte. Und es ist immer auch eher schwierig, so. Zahlungen wurden damals irgendwie 2014 in Deutschland irgendwie zu 80% immer noch in Cash irgendwie gemacht, so. Und das sind dann natürlich irgendwie Sachen, die dann auf dich, also die dann natürlich irgendwie, um die du dich irgendwie kümmern musst. Und davon gab es einfach unendlich viele, so, weil das Team halt irgendwie auch, offiziell gab es ein Advisory Board, die hätten einen Arbeitstag mir die Woche abnehmen sollen. Und damit ich denkst, aber du weißt halt, wie es ist in so Großkonzernstrukturen. Natürlich irgendwie, wenn du Hilfe brauchst, dann hilft dir jeder, aber es setzt sich jetzt eigentlich niemand irgendwie proaktiv irgendwie dran und arbeitet einen halben Tag irgendwie für dich an deinem Projekt. So, das existiert einfach nicht, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich weiß nicht, also ob man irgendwie Spin-Up kennt, so, aber mal kurz zur Erklärung. Spin-Up ist ein Digitalvertrieb für Musik. Sprich, wer Musik macht und auf Spotify, iTunes und Co. irgendwie stattfinden möchte, dann braucht man halt einen Digitalvertrieb. Und die Besonderheit an Spin-Up war halt, wie gesagt, dass du zum einen einen extrem fairen Deal hattest, weil du irgendwie keinerlei Rechte und keinerlei irgendwie Hintertürchen irgendwas abgegeben hast, was, ich sage jetzt mal, Musikbusiness untypisch ist. Gleichzeitig aber hattest du einen sehr fairen jährlichen Betrag. Also ich meine, eine Single kostet irgendwie einen Zehner, eine EP irgendwie 20 und ein Album irgendwie 40 Euro im Jahr Distributionsgebühr. Und was wir halt irgendwie hatten, waren die Scouts. So, die Scouts sollten halt genau diese Verbindungsschnittstelle zu Universal, die als großer Player dahinter irgendwie nochmal stehen. So.
Und, das heißt, diese Scouts von Universal haben sich quasi jeden Künstler angehört. Oder wie war das?
Naja, weißt du, wie viele Songs heutzutage irgendwie täglich auf Spotify
sind? Ja klar, deshalb frage ich ja so.
Nein, natürlich nicht. Also es ist am Anfang schon, definitiv. Und man muss halt auch sagen, die Scouts, die Mischung, die ich am Anfang zusammengestellt habe, da waren zwar auch ein paar Mitarbeiter von Universal nochmal mit drin, aber der Gedanke dahinter war ja nicht, dass du Mitarbeiter für Universal irgendwie auf einmal so als Hobby-A&Rs irgendwie darstellst, sondern du versuchst halt schon irgendwie Leute aus der Musikindustrie, die einfach Zeit und Bock irgendwie haben, für dieses Projekt irgendwie zu begeistern. Und dass sie dir einfach irgendwie helfen. Und also im Großen und Ganzen, jeder Song wurde zumindest mal irgendwie kurz angehört. Der hochgeladen irgendwie wurde. Und die Spannenden haben wir dann halt an die Scouts irgendwie weitergegeben. Und es gab am Anfang auch noch die Funktion, dass direkt auch die Künstler, die das hochgeladen haben, über ein Direct-Message irgendwie auch nochmal in Kontakt treten konnten. Und darüber ist schon viel Wissen transferiert worden.
Ist ja eigentlich auch, wenn man sich das überlegt, so ein recht gutes Geschäftsmodell, einerseits für so vielleicht Branding-Aufgaben, andererseits so als Universal, als Label kriegst du quasi die neuen Acts dann quasi direkt auf den Tisch, ohne jetzt so viel dafür tun zu müssen. War das auch so ein bisschen der Hintergedanke?
Ja, klar. Also ich meine, was du dir halt natürlich mit so einer Plattform irgendwie erstellst, ist halt ein Wissensvorsprung. Weil natürlich irgendwie die Zahlen im Hintergrund irgendwie zusammenlaufen. Und wenn du siehst, dass halt etwas zuckt, dann schaust du da genauer hin.
Und ist das nicht irgendwie vielleicht auch so eine Art, also könnte es nicht vielleicht auch so eine Art Widerspruch sein, einerseits einem Künstler quasi so eine Art Selbstvertriebsplattform zu bieten und gleichzeitig dann zu sagen, na gut, aber wenn das halt richtig cool ist, dann kommen wir als Major und angeln dich?
Naja, klar, es ist eine Krux in dem Sinne, dass du als Unternehmen ja auch aktiv in etwas investierst, was dich ja in einer gewissen Art und Weise auch bedroht. Allerdings hast du ja auch Fälle mit Unternehmen wie Kodak und Co., die es einfach verpasst haben, in die Digitalisierung reinzugehen und halt irgendwie auch die Sachen, die sie am Anfang eigentlich erstmal angreifen, zu ownen. So, und ja. Das ist ja genau der Punkt. So, du natürlich bist du halt der Major auf der einen Seite und natürlich machst du diese klassischen Deals und diese klassischen Deals werden auch immer weiterlaufen. Aber du brauchst halt diese neue Generation an Musikern und wir sprechen hier halt über Musik, also ein sehr popkulturelles Produkt, wo sehr, sehr junge Menschen vor allem einfach immer den Trend setzen. Und denen musst du nicht kommen mit, ja, vielleicht willst du eine CD irgendwie aufnehmen und die irgendwie per Post an uns schicken und so weiter. Das, also die Zeiten sind halt durch, ne? Da waren wir halt irgendwie vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren. Aber damit ist es halt irgendwie abgeschlossen. Nö, und deswegen halt so etwas wie Spin-Up. Also, weil du natürlich irgendwie auf einmal in diesen digitalen Markt irgendwie reingehst und dann ist natürlich irgendwie die Frage, wie kommunizierst du das aber nach außen? So, und das war halt auch das war die ganze Zeit eigentlich meine größte Aufgabe, irgendwie tatsächlich irgendwie mich darum zu kümmern, wie wird die Marke wahrgenommen, wie positioniere ich es auch politisch innerhalb und außerhalb, dass es einfach eine gute Brand wird, die keiner als Fred irgendwie sieht, sondern irgendwie wirklich alle es unterstützenswert irgendwie finden.
Mhm. Okay, alles klar. Du hast mal ich glaube, sehr früh zum Start auch gesagt, in einem Interview, dass du es quasi im Grunde genommen schade findest, dass so viele Künstler nicht entdeckt wurden oder zu spät entdeckt wurden. Zum Beispiel, du führtest damals an, also das war vor 5 Jahren, Milky Chance oder Crow. Da ist dann so ein bisschen für mich dann auch die Gegenfrage, gut, das ist jetzt ein Modell, aber es ist generell nicht so damals gewesen oder vielleicht jetzt auch immer noch, dass quasi auch viele Verantwortliche oder viele Unternehmen auch erstmal gar nicht so viel dafür tun, diese neuen Talente zu entdecken und zu fördern auch?
Naja, Crow wurde ja schon sehr früh entdeckt. Also ich weiß, die Aussage kann ich gerade nicht einordnen. Okay, wahrscheinlich meinst du entdeckt worden in Form von Major. Weil das halt alles irgendwie über Indie mehr oder weniger lief. Naja, also das muss man halt auch, also wenn ich eins verstanden habe, auch in meinen Jahren beim Major, dann ist es auch etwas, dass vor allem die Bands oder die Künstler groß wurden mit der Zeit, die ein gutes Setup drumherum gehabt haben. Also sprich genau sowas wie Crow und wie Milky Chance. Gut, bei Milky Chance war es nochmal ein bisschen abgeschwächter, aber du hast trotzdem auf jeden Fall ein Konstrukt an Menschen irgendwie drumherum gehabt, an Mike Hunterreit zum Beispiel, wahnsinnig gutes Beispiel irgendwie dafür, die in sich funktionieren, wo dann aber der Major einfach eigentlich nur noch die Stufe wahrnimmt, okay, wir machen es von groß in es explodiert. So. Mhm. Und das ist nach den ganzen letzten Jahren, was ich sagen würde, was ein Major tatsächlich irgendwie heutzutage zu leisten vermag für wahrscheinlich irgendwie, ich sage jetzt mal, Künstler, die ich gut finde. So. Unabhängig von den ganzen irgendwie Produktionssachen aller, keine Ahnung, Deutschland sucht den Superstar, gibt's das noch? keine Ahnung, The Voice und so weiter. Also das sind ja alles Programme, wo dann irgendwie auch wirklich Künstler gescoutet werden, gesourced werden und dann halt irgendwie so dieser Prozess irgendwie einmal durchläuft. So. Aber im Großen und Ganzen hast du halt, wie gesagt, also Newcomern würde ich wahrscheinlich nicht den Schritt empfehlen, im allerersten Moment zu einem Major zu gehen, weil es keinen Sinn macht. So. Ein Major ist ein hochwirtschaftlicher Betrieb, der genauso wie in der Startup-Industrie, wo du irgendwie, oder in der Venture Capital irgendwie Industrie, wo du irgendwie 10, also in 10 Produkte investierst, auch wenn Produkte natürlich immer wieder so ein hartes Wort irgendwie ist, aber du investierst in 10 Stück und einer davon knallt und finanziert die anderen mit. So. Und als cooler Künstler zu denken, dass man, also ohne dass es das besondere Backing irgendwie, es schafft, nur durch einen Major-Vertrag auf einmal irgendwie groß zu werden, Die Zeiten sind auch durch, weil das war vielleicht irgendwie in den 70ern, 80ern, 90ern, als die Major noch Gatekeeper waren irgendwie für die relevanten Medien, Radio, TV, Print, halt jede, also für die jeweiligen Epochen. Das hat die Industrie ja um die Jahrtausendwende und danach ja schon sehr stark verschlafen, was da digital irgendwie passiert ist. Und die haben einfach keine Gatekeeper-Funktion in dem Sinne mehr fürs Internet. Und
Okay. Nach so ungefähr, ich glaube, 4 Jahren hast du dann, das ist auch eine ganz gute Überleitung, hast du dann, also quasi dann ja anscheinend Universal intern nochmal was anderes gemacht, nämlich Enter Records mit aufgebaut. Mhm. Wie kam es dazu? Also was war da für dich auch die Entscheidung, das mal zu machen?
Du musst dir vorstellen, unsere Reise irgendwie, wie wir angefangen haben 2014, als diese Abteilung Strategic Development entstanden ist, wo neben Spin-Up irgendwie noch quasi Video dazu gehört hat, also YouTube, wo wir nochmal intern versucht haben, irgendwie Learnings irgendwie zu verbreiten, wo wir auch noch irgendwie geschaut haben, was an Startup-Relations irgendwie möglich ist, damit man irgendwie diese Digital-Unit, die innerhalb des Unternehmens aufgehangen war. Diese Reise sind wir knapp 4 Jahre alle zusammengegangen. So. Es war immer klar, dass es irgendwann auch eine Umstrukturierung geben wird im großen ganzen Unternehmen, um sich halt irgendwie nochmal modern irgendwie auszurichten, wie es halt einfach typisch ist für jedes Großunternehmen. Ja. Und diese Reise war wahnsinnig geil. So. Diese 4 Jahre, das waren, wir waren super Typen irgendwie alle, also Typen wie auch Frauen, also Typen, einfach menschliche Typen, die einfach eine wahnsinnig, wahnsinnig spannende Zeit gehabt haben, weil wir einfach ein unfassbares Tempo drauf bekommen haben. Wir haben, also was wir da abgerissen haben, war schon wirklich bemerkenswert und keine Ahnung, das ist natürlich war es dann irgendwie so, dass man irgendwie auch, keine Ahnung, von morgens um 10 bis abends teilweise 22, 23 Uhr irgendwie im Büro saß, was aber völlig in Ordnung gewesen ist, so, weil du einfach so Bock drauf hattest irgendwie und das war einfach toll, so, wenn du dir angeschaut hast, was ich in Kommunikation gemacht habe und so weiter, wir haben eigentlich eine Riesenkampagne jeden Monat eigentlich irgendwie gestartet und dann irgendwas Großes irgendwie rausgeballert. Und das alleine nur mit Spin-Up, so unabhängig von dem ganzen anderen. Ja. Ich habe ja auch irgendwie parallel noch irgendwie, keine Ahnung, ich habe ja noch Studenten irgendwie unterrichtet von diversen irgendwie Unis. Ich habe an der Pop-Akademie Projektgruppen irgendwie gehabt, um den Bogen irgendwie nochmal zur Pop-Akademie zu schlagen, weil ich mir halt immer einfach die Leute gesourced habe irgendwie dort, beziehungsweise es aber einfach sehr gut gewesen ist, dass die Studenten auch an einem sehr praxisnahen, sehr spannenden, weil digital, weil vorwärtsdenkend, Projekt irgendwie arbeiten und selber von sich aus irgendwie nochmal was reingeben können und so weiter. Das heißt, du hattest ein sehr, sehr hohes Tempo, sehr, sehr viel Spaß da drum herum und es war einfach immer klar, okay, entweder am Ende geht es so auf, wie wir es geplant haben, oder halt nicht und wir sehen dann halt und am Ende war ein bisschen irgendwie die Entscheidung, ich schwäche es jetzt mal ein bisschen ab, es wurde umstrukturiert, unsere Abteilung wurde fragmentiert und im Zuge dessen war halt auch klar, okay, jetzt ist hier gerade so ein bisschen Phönix aus der Asche Stimmung irgendwie in Form von, dass einfach viele Menschen einfach rausgegangen sind, es ist viel Wissen verloren gegangen und so weiter. Und das war es auch für mich. Ich bin dann irgendwie intern irgendwie ans Label irgendwie weitergereicht worden, was im Grunde ein guter Schritt irgendwie gewesen ist. Aber für mich war halt irgendwann die Geschichte auch auserzählt so. Das, keine Ahnung, ich habe in den ganzen Jahren davor wie spanne ich denn den Bogen jetzt am besten? Ich habe in den Jahren davor das Team, wie ich es aufgebaut habe und die Marke, wie man sie positioniert hat und so weiter, das war immer sehr viel auf Augenhöhe zum Nutzer. Das war immer das Wichtigste, dass du eine sehr trusted Brand irgendwie einfach baust. Und wir haben Aktionen gemacht, so, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du irgendwas davon gesehen hast im Vorfeld, aber es gab zum Beispiel, ich wusste, ich will dem Newcomer-Markt helfen. Und es war immer dieser sehr große Educational-Gedanke, aber gleichzeitig irgendwie auch, wie versuche ich auch, die Brand zu positionieren, dass sie möglichst cool ist für halt die Newcomer und gleichzeitig irgendwie auch dieses Fingerspitzengefühl zu bekommen, dass du halt nicht als Major da reingehst. Weil Major halt immer sehr, sehr schwierig ist. Zum Beispiel für Hip-Hop ist es jetzt kein großes Problem, aber für irgendwie gerade so diese ganze Pop-Alternative und so weiter Szene ist es ganz, ganz schwierig. Ja, und dann haben wir halt so Sachen gemacht wie, keine Ahnung, ich habe den Gesangstrainer von Beyoncé Coaching bei ihm, gewinne das. Zu Weihnachten gab es irgendwie immer Session, die dann irgendwie Gutscheine verlost haben über uns, quasi über 1.700 Euro irgendwie. Dann hatte ich im Rahmen der Eastside Music Days, also quasi das Straßenmusikfestival, was aus der Berlin Music Week entstanden ist, habe ich an der Oberen Brücke in Berlin direkt vom Universal-Gebäude ein Musikfestival einfach veranstaltet. So, wir haben irgendwie, keine Ahnung, wir haben irgendwie Teppiche auf eBay irgendwie geholt, eine PA irgendwie hingestellt, relativ professionell und haben davon halt irgendwie dafür einfach viele Künstler eingeladen nach Berlin und die einfach spielen lassen, was halt geil gewesen ist, weil du halt ein Festival hattest, was sowieso schon Struktur gegeben hat, sprich, du hattest Durchlauf, du hattest irgendwie die jungen Musiker, du hattest quasi, ich sage jetzt mal, VIP-Gäste oder Business-Gäste oder wie auch immer, die du dann quasi nochmal irgendwie einladen konntest und das war einfach alles rund. Das hat einfach alles irgendwie Sinn gemacht. So. Und als es dann halt irgendwann zu dem Punkt kam, dass halt irgendwie, wie gesagt, intern irgendwie erstmal auch die Teams irgendwie auseinandergebrochen wurden und halt irgendwie jeweils in die einzelnen Abteilungen irgendwie angedockt sind, war auch für mich dann nochmal intern, weil wir in dem Sinne noch an Schweden und England irgendwie zusammenhängen. Und da gab es dann irgendwie zum Beispiel Entscheidungen, wie dass man irgendwie die Scouts irgendwie rausnimmt und noch so ein paar andere Sachen, wo ich einfach dann irgendwie zunehmend gesehen habe, so okay, alles klar, es ist, ihr torpediert eigentlich die Positionierung, die ich in den letzten Jahren irgendwie gemacht habe. Ihr cuttet euch gerade irgendwie den USP, den ihr irgendwie habt. Und ihr lasst aber auch nicht mit euch reden. So, das war so ein bisschen irgendwie, wo ich dann irgendwie intern gedacht habe, so, ach komm, ey, das ist, also der Drive, wenn du aus dieser Reise irgendwie rausgekommen bist, war einfach nicht mehr da. So, sagen wir es mal so.
Okay. Ja.
Und dementsprechend war halt klar für mich, ich muss da raus. Hätte es wahrscheinlich aussitzen können. Wäre wahrscheinlich irgendwie der typische Weg. Aber was heißt hier aussitzen? Also ich meine, ich habe die Gehaltserhöhung bekommen, die groß war und so weiter, aber ich habe trotzdem irgendwie dann einen Monat später meine Kündigung eingereicht. So. Was Karriere irgendwie angeht, keine Ahnung, ich habe an Tom Bohne irgendwie dann berichtet, am Ende, der irgendwie Musikchef irgendwie Deutschland oder de facto Deutschlandchef irgendwie, wenn man Frank irgendwie auf europäischer Ebene sieht, ist also auch da gab es in dem Sinne irgendwie nicht mehr viel nach oben irgendwie, aber es hat mich trotzdem halt irgendwie nicht mehr gekickt. So. Und Tom hatte dann aber noch irgendwie gemeint, so, ey, ich soll mal mit dem neuen President von den Marketing Labs, Dirk, irgendwie sprechen. Und die hatten gerade das Joint Venture quasi mit der ESL aufgesetzt. Ja. Und die ESL ist, für alle, die es nicht kennen, der weltgrößte Veranstalter für E-Sports.
Das ist doch Köln, ne? Aus Köln.
Genau, das ist Kölner, das ist aber Weltmarktführer und ich weiß nicht, ob den Hörern allen bekannt ist, so was E-Sports inzwischen bedeutet für die Jugendgeneration. So, aber Lanxess Arena Köln ist kein Problem, ausverkauft mit 13.000 Tickets, Monate vorm Event. Ich habe angefangen, es im ja, also das erste Event, was ich gemacht habe, war Katowice letztes Jahr, 2019. Und Katowice hatte in den 10 Tagen, die das dort ist, und die Haupthalle irgendwie dort ist, ich glaube, 15 oder 16.000 irgendwie Plätze, du kommst halt rein in eine Halle und es ist einfach verrückt. So, es ist verrückt für jemand, der da einfach reinläuft und sieht zum einen, dass ein Spiel, was man vor 20 Jahren selber gespielt hat, à la Counter-Strike, einfach auf diesen Riesenproduktionen läuft, dass irgendwie, keine Ahnung, Cold Kills eine Emotion auslösen, die natürlich der eines super spannenden, keine Ahnung, Basketballspiels wahrscheinlich irgendwie dann, weil Fußball spielt man selten in der Halle. Aber es ist einfach irre. Also die Dynamik und die Rezeption der Menschen, die das besuchen und so weiter, ist halt völlig verrückt. So. Und Katowice war letztes Jahr im Durchlauf 174.000 Zuschauer. So. In einer Stadt, ja, irgendwo in Polen, ja, die, keine Ahnung, also definitiv keine 174.000 groß ist. So. Und du triffst dann halt Leute irgendwie in der Stadt, wo dann irgendwie so, I'm coming from Ohio, first time outside US, bla 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 bla. Also du hast aus der ganzen Welt einfach Leute, ja, und das ist wahnsinnig toll am E-Sports. Und ja, vielleicht auch im Seitensatz, E-Sports ist der kompetitive Teil des Gamings. Also sprich, ja, wenn es wirklich darum geht, in Wettbewerben Prize Money irgendwie abzugreifen. Was da
Ralf Reicher,
auch,
der 2,5 Gründer,
Millionen übrigens, ja, sind.
Ralf Reicher, der Gründer, der hat ja, da kann ich ja, wer sich da tiefer mit beschäftigen will, es gibt einen OMR-Podcast, ich glaube vor 2 Jahren oder einer, der hat tatsächlich auch, der rechnet fest damit, dass E-Sports auch mal eine olympische Disziplin sogar wird.
Ja, definitiv, definitiv. Ja. Der hat jetzt auch, ich habe jetzt auch einen Podcast irgendwie letzte Woche mit ihm gehört gehabt, die sind da weiter dran. Also das ist natürlich auch für die ein bisschen schwieriges Jahr, auch wenn E-Sports irgendwie natürlich irgendwie wächst, aber du kriegst natürlich nicht mehr die emotionalen Bilder aus den Hallen irgendwie gerade irgendwie rübergeschoben und dann, ja.
Vor allem Wie funktioniert denn Musik mit E-Sports? Also was ist dann so, also was machst du da mit Enter Records? Was ist so die Verbindung dann?
Naja, Musik ist in erster Linie emotionalisierendes Gut. So, sprich, wenn du Emotionen fühlst, dann kannst du diese Emotionen stärker fühlen, durch die richtige Musik zum richtigen Zeitpunkt. Und die Idee des Ganzen war für beide Unternehmen natürlich, eine Wertschöpfungskette zu generieren, wie es halt immer so im Business ist. Das aber natürlich irgendwie passiert dann durch Anknüpfpunkte bei einem Label und bei einer Produktionsfirma natürlich Musik in Produktion, so in allererster Linie. Bevor wir angefangen haben, hattest du, wenn Counter-Strike zum Beispiel gespielt wird und es online live übertragen wird, dann hast du zwischen den Partien oder den Pausen hast du immer so 3-4 Minuten irgendwie, wo quasi Drohnenshots aus der jeweiligen Stadt irgendwie gezeigt werden, und da war halt im Vorfeld, keine Ahnung, Musik, die non-existent gewesen ist in dem Sinne. Darüber kann man natürlich irgendwie Musik platzieren. Und zum einen irgendwie Künstler natürlich eine Fläche geben, um es größer zu machen. Zum anderen aber natürlich auch, wie gesagt, das Produkt an sich irgendwie besser zu machen. So.
Ja.
Und vielleicht da eine Anekdote irgendwie, auch nochmal Katowice irgendwie letztes Jahr. Das Event ging über 2 Wochenenden, und am ersten Wochenende war dann irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube StarCraft und Dota 2. Mhm. Und wir haben halt die Musik veröffentlicht und haben halt irgendwie gesehen, dass das Feedback der Community cool gewesen ist zu dem einen Song, aber die dann alle gemeint haben, so, boah, Alter, dieser Drop irgendwie geht halt irgendwie gar nicht. So. Und E-Sports Gaming ist natürlich sehr, sehr, sehr Community-getrieben. dann habe ich halt einen Künstler angerufen und meinte so, ey, kannst du eine Version irgendwie machen, die halt irgendwie ohne diesen Drop irgendwie ist? Ein Künstler irgendwie, den wir in Griechenland irgendwie gefunden haben, meinte so, ja, klar. Tag später schickt er mir halt irgendwie das Ding zu. Wir ballern es halt irgendwie einmal durch die Supply Chain irgendwie, veröffentlichen es halt irgendwie und so weiter. Und am Ende ist es so, dass während dem Finale von Counter-Strike, also dem Hauptspiel quasi, zweiten Wochenende stattgefunden hat, hattest du dann diesen Song so innerhalb dieser Community verbreitet, dass in der einen Pause, als das eine Team schon quasi zurückgelegen ist und es klar war, okay, es wird jetzt verlieren, kam dieser Song und die Leute sind durchgedreht. Die haben angefangen, irgendwie Feuerzeuge irgendwie rauszuholen und quasi mitzusingen und so weiter. Und das ist halt ein Song, der in dem Sinne halt irgendwie 3-4 Tage vorher erst entstanden ist. So, klar, wir haben eine Woche vorher das Original veröffentlicht, aber wir haben dann diese Abwandlung, die einfach viel besser auf die Community gepasst hat, dann halt irgendwie ein paar Tage später irgendwie rausgebracht und dann natürlich irgendwie auch gepusht. Und das ist natürlich irgendwie, wenn du deiner Zielgruppe so etwas bietest und wenn du halt cool mit denen umgehst und wenn du halt wirklich einen Kanal aufbaust, der in beide Seiten irgendwie hört, das ist schon wahnsinnig gut. Das ist, also, keine Ahnung, keiner von uns allen hat sich damals den Crazy Frog gewünscht. Aber der Crazy Frog wurde hoch und runter gespielt auf den hier Musiksendern. Naja, dadurch wurde es halt irgendwie bekannt. So, und aber trotzdem war der Crazy Frog kein cooler Song, auch wenn er in dem Sinne erfolgreich gewesen ist. Aber wenn du hier natürlich mit einer sehr, sehr meinungsstarken und sehr feinfühligen irgendwie Community arbeitest, dann sind solche Aktionen natürlich irgendwie Gold wert.
Ja. Also das bedeutet im Grunde, werden Songs extra für diese Events oder für diese für die ISL komponiert, oder wie kann ich das verstehen?
Also es fällt ja nicht auf. Nein, also es ist, im Großen und Ganzen ist es so, dass du hast halt, wir als Musiklabel mit der Ahnung von Musik und mit dem ganzen irgendwie A&R-Sourcing, irgendwie, was da irgendwie mit einhergeht, treffen auf eine Firma, die halt dieses Produkt irgendwie hat. Das heißt, was ich gemacht habe, ich schaue mir die Struktur an, ich schaue mir an, welche Bereiche arbeiten wie mit und welche Flächen gibt es, die wir bedienen können. So. Und dann gibt es immer auch einen federführenden Produktmanager für jedes von diesen großen Events. Also wir sprechen auch hier über Events, also Katowice war, wie gesagt, das erste große, aber du hast im Jahr 6 bis 10 richtig, richtig große. Und dann brichst du es aber runter auf irgendwie nationale Ligen und so weiter. Das heißt, du hast übers Jahr hinweg irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Produktionen, die da halt gefahren werden, die aber auch verschiedene Produktmanager teilweise, also je nachdem irgendwie, das ist IEM ist so das Top-Produkt irgendwie so, das ist, sagen wir mal, die Champions League, wenn du es im Fußball vergleichen würdest. Und ich habe mich dann halt hingesetzt mit den Produktmanagern und habe die einfach gefragt, so, okay, welches Gefühl wollt ihr vermitteln? So. Was ist eure Idee hinter dem, wie ihr das irgendwie positioniert? Was für Musik wollt ihr irgendwie haben? Weil du hast zum Beispiel irgendwie viel Trial and Error irgendwie haben wir auch irgendwie gehabt. Also es ist, keine Ahnung, wir haben auch eine Opening Ceremony irgendwie gemacht mit August Wilhelmsson. Super ruhig und emotional und so weiter. Und du siehst diese Live-Bilder direkt, bevor es irgendwie losgeht und Tränen in den Augen, bla bla bla. Und da passt es natürlich irgendwie wahnsinnig gut. Aber wenn du, wir haben auch einen anderen Künstler dann irgendwie in Köln irgendwie ausprobiert und das ging halt dann eher schief. So. Weil halt irgendwie die Zielgruppe das dann halt nicht angenommen hat. So, und dann halt im Stream irgendwie, vor allem irgendwie Twitch ist zum Beispiel auch sehr toxisch. Wenn das einmal kippt, dann hast du halt einfach, dann geht's Geflame irgendwie los, so, um in den Kontext zu bleiben. Und ja, wie gesagt, also da ist man natürlich irgendwie reingegangen und hat halt irgendwie geschaut, so, für welches Produkt kann was irgendwie gut funktionieren. Rockigere Nummern dann vielleicht irgendwie eher für Land XY auf einem nationalen Event oder irgendwie sowas. So.
Okay. Und ihr wertet die, oder seht ihr dann auch eine gesteigerte Auswertungsmöglichkeit darüber hinaus? Also zum Beispiel drehen die Songs dann unglaublich gut auf Spotify weiter und so?
Ja, da, also auf den Plattformen wird dann natürlich überhaupt erst Wertschöpfung generiert. Also vorher fließt ja kein Geld. So. Das heißt, du hast ja keine Künstler, die sich irgendwie einkaufen. Und das heißt, es gibt in den ganzen Strang, den du quasi aufbaust, passiert die Konvertierung eigentlich erst auf den Plattformen à la Spotify und Co. Und natürlich irgendwie das Wissen, wie man halt diese Nutzerfunnels irgendwie aufbaut. Das ist halt das, was ich halt kann. So, das ist halt irgendwie zu verstehen, wo sitzen die Leute, wo dockst du an, wie versuchst du sie zu leiten? Wo versuchst du sie zu catchen? Keine Ahnung, also es während dem ersten Event irgendwie waren es dann direkt irgendwie 20.000 Follower irgendwie auf der Spotify-Playliste, weil man halt einfach wusste, welche Hebel man einfach drehen kann, um diese Leute halt irgendwie zu catchen, so. Okay. Weil es halt irgendwie neu gewesen ist, so. Und ich habe auch Shazam zum Beispiel beobachtet, so, und du konntest ganz genau sehen, dass eigentlich nach jeder Werbepause, wo Song XY irgendwie gespielt wurde, sind ein paar hundert Anfragen reingekommen auf Shazam zu dem jeweiligen Song. So.
Okay.
Das ist natürlich wahnsinnig geil, weil das halt einfach eine Konvertierung ist, die hast du so nicht in der Musikbranche klassisch. So. Die hast du vielleicht im Fernsehen, wo der Streuverlust aber auch nochmal irgendwie größer ist und dann halt irgendwie doch noch irgendwie so die kleinste gemeinsame Schnittmenge irgendwie übrig bleibt. Aber hier kannst du halt viel direkter irgendwie konvertieren. Dann kannst du auch Kanäle irgendwie viel, also Nutzergruppen auch anders irgendwie schieben. So. Und also Best Case ist dann natürlich irgendwie, dass du eine Playlist irgendwie erstellst, die dann irgendein Typ, der, keine Ahnung, 10 Stunden am Tag zockt, statt der Ingame-Musik natürlich irgendwie laufen lässt. Und dann hast du einfach 10 Stunden, die du selber gefüllt hast an Musik, mit deinen Songs, die du ihm quasi irgendwie präsentierst und er das gerne annimmt.
Okay.
Und dann natürlich ein Win-Win für alle Seiten. So.
Ja. Lass uns noch mal kurz in die Zukunft vielleicht auch blicken. Da würde mich deine Meinung auch sehr interessieren. Du hast in den letzten Jahren auch wirklich, hat man jetzt gehört, sehr fortschrittlich, sehr digitale Themen gearbeitet. Wie ist denn so generell dein Blick auf die Musikindustrie und vor allen Dingen dann ja auch die zukünftigen Vertriebsformen? Also wo geht so die für dich deiner Meinung nach die Reise hin, gerade auch digital, wie aber auch dann vielleicht für die physischen Produkte? Wie schätzt du das ein?
Also ich habe vor 3 Jahren noch Diskussionen gehabt mit hochrangigen Menschen, die mir erzählt haben, dass wir in ein paar Jahren immer noch nicht mehr digital als physisch haben werden. Aber mit Hinweis auf, du lebst in einer Blase, fühle ich mich jetzt 3 Jahre später auch bestätigt, sagen wir es mal so. Aber nein, also es ist digital. Und vor allem diese unendliche Möglichkeit, überall Musik zu hören, ist eigentlich ein Segen, aber natürlich auch gleichzeitig ein Fluch. So, das ist eine Floskel, die ja bald aber auch leider stimmt. So, ich glaube, dass wir, und mit wir meine ich die Musikindustrie, uns selber einfach richtig ins Knie geschossen haben mit dem Produkt der CD in diesem Jewel Case. Musik ist ein emotionales Gut und das willst du, also dieses Gefühl willst du ja eigentlich jemand vermitteln, willst du jemand schenken. Also das, was früher irgendwie ein Demo-Tape gewesen ist oder sowas. Und dann aber wurde halt immer weiter dieses Ingenieursprodukt Jewel Case irgendwie gepusht, dass du halt irgendwann einfach nur noch diese CD in diesem Ding irgendwie drin hattest und kein Booklet mehr und gar nichts. Und das ist so, oh, kriege ich richtig Kotzen irgendwie, wenn ich dran denke, dass man irgendwie dafür irgendwie als Hauptprodukt irgendwie physisch Geld ausgeben soll. Das heißt, ich glaube, dass es definitiv wieder einen Trend geben wird zu physischen Produkten, die halt gekoppelt sind wirklich an emotionale Geschenke, so auf eine gewisse Art und Weise. Keine Ahnung, es ist, das heißt, du kaufst eine Vinyl, da ist ein Download-Code im Zweifel noch drin für die Menschen, die irgendwie Musik downloaden wollen. Und es ist aber einfach ein fettes Booklet irgendwie drin. So, das, was die Hip-Hopper mit ihren Boxen irgendwie machen und so weiter, das ist ja auch im Endeffekt nur so der Gedanke eines Konsumenten, so, ich will den Künstler unterstützen. So, aber wir wollen ja alle, also ich wüsste seit Jahren nicht, wo ich eine CD abspielen soll. So, es ist mich und meine Generation tangiert es in einer sehr hohen Menge gar nicht mehr, physische Produkte irgendwie in dem Sinne zu besitzen. Gleichzeitig aber habe ich zum Beispiel eine unglaubliche Liebe für Marken oder für Künstler, wo ich irgendwas Physisches irgendwie da rausziehen kann. Ich habe damals für Spin-Up zum Beispiel Gutscheincodes, so Premium-Gutscheincodes, die irgendwie quasi komplett kostenlosen Upload, die ermöglicht haben für unsere paar Künstler, die ich wirklich nochmal irgendwie groß pushen wollte und so weiter, habe ich in alte Vinylplatten einfräsen lassen, oder einlasern lassen. Und jeder, der das Ding bekommen hat, war so, oh, wie geil ist das denn? Weil du einfach wirklich dieses tolle haptische Produkt einfach irgendwie gehabt. Und das ist einfach wahnsinnig. Also ich glaube, dass Musik definitiv dazu da ist, dass du es physisch transportieren musst. Aber wir sind in den letzten paar Jahren an einem Wegpunkt angekommen, wo es einfach nur noch um irgendwie quasi Maximierung, Gewinnmaximierung irgendwie ging. Und das macht einfach, warum sollte ich heutzutage noch jemandem eine CD schenken? So, schenke ich ihm lieber ein gutes Brot.
Ja. Klar. Okay. Wie beurteilst du denn dann die Fortschrittlichkeit, auch gerade hinsichtlich neuer Geschäftsmodelle oder auch dann so einer gewissen Start-up-Denke in der Musikbranche?
Gemischt. Mhm. Ich glaube generell, Künstler tun sich teilweise auch etwas schwer, wirklich Software-Tools zu nutzen. Es ist aber auch die Musikbranche an sich irgendwie auch in einer gewissen Art und Weise schuld, weil wir auch wenig in Education irgendwie da gesteckt haben, so in den letzten paar Generationen, in den letzten paar Jahrzehnten, sagen wir es mal so. Es ist wahnsinnig spannend, was teilweise passiert, sei es einfach auch dann auf technologische Plattformen, wo dann halt irgendwie das Beispiel Musik irgendwie angewendet wird. Keine Ahnung, sagst du sowas wie Soundcloud, revolutionär eigentlich am Anfang irgendwie gewesen, klar, in den letzten paar Jahren ein bisschen am Struggeln irgendwie und keiner weiß, wohin die Reise geht, aber im Großen und Ganzen irgendwie aus Berlin heraus, nach ihrer Gründung in Schweden, aber halt spannendes irgendwie Tech-Startup. Colors, einer der, glaube ich, gerade heißesten weltweiten Musikkanäle auf YouTube und halt nicht nur auf YouTube, aber halt irgendwie damit gestartet, sitzt in Berlin, so. Okay. Native Instruments, das sind alles irgendwie Beispiele, wo viel Technologie natürlich in Berlin irgendwie passiert. Aber gleichzeitig ist das Denken innerhalb der Musikindustrie schon sehr oldschool grundlegend. Also wenn du dir überlegst, dass wir eigentlich die erste Industrie sind, die von der Digitalisierung getroffen wurden, damals mit iTunes und Co. Und wie uns das die Beine unter den Füßen weggezogen hat, ist es wirklich fatal zu sehen, wo wir heute irgendwie stehen, dass wir eigentlich nicht so richtig irgendwie proaktiv daraus gelernt haben. Ich glaube, das kommt teilweise durch einfach unser Volumen. Also die Musikindustrie hält sich ja immer für sehr wichtig, auch innerhalb selbst, aber mein alter Professor an der Poppe hat immer gesagt, seid euch immer dessen bewusst, dass die Musikindustrie so groß ist wie die Christbaumschmuckindustrie. Und hast vor ein paar Tagen irgendwie gesehen, auch die Hundefuttermittelindustrie ist ähnlich groß in Deutschland. Also wir sind mit irgendwie den 1,6 Milliarden, die wir irgendwie schieben, sind wir einfach irrelevant, was das Volumen angeht. So, dafür, wie viele Menschen da irgendwie drinstecken und so weiter. Und ich glaube, das hängt auch so ein bisschen irgendwie damit zusammen, dass auch ich aus eigener Erfahrung immer unendlich stark kämpfen musste, obwohl man eigentlich irgendwie groß und Marktführer und so weiter. Aber es ist, wenn du halt einfach mit diesem Produkt konkurrierst, mit einem Budget innerhalb der Musikindustrie, ausschließlich Musikindustrie, und du konkurrierst mit Unternehmen, die dann aber aus dem Tech-Bereich irgendwie finanziert werden, was wir auch irgendwie hatten mit diversen irgendwie Konkurrenten, wo dann irgendwie Google sich einkauft oder irgendwie andere VC-Dinger irgendwie reingehen. Das funktioniert halt einfach nicht. So, da müssen wir ein anderes Denken irgendwie bekommen. Und wir müssen anfangen, digitaler zu denken. Wir müssen es verstehen, dass es sich, wie gesagt, um popkulturelles Produkt irgendwie handelt. Sprich, die jungen Menschen, die da irgendwie wirklich mit Kraft und Leidenschaft irgendwie reingehen, die musst du halt anders fördern. So, und du musst denen halt auch Sachen ermöglichen und so ein bisschen dieses alte starre Denken und diesen Protektionismus und irgendwie auch diesen kleinkarierten Kampf unter den und innerhalb der eigenen Branche irgendwie, sei es irgendwie Major gegen Indie, sei es irgendwie Universal gegen Sony und das ist halt Bullshit so. das ist nicht, wo wir uns irgendwie drum kümmern sollten. So, wir sind, unsere Konkurrenz in dem Sinne ist eigentlich, ist Apple, ist irgendwie, ist Google. So, die uns jetzt halt irgendwie quasi unseren Kontext, unsere durch diese ganze Plattformlandschaft und so weiter einfach diktieren. So, und Musik als nettes, notwendiges Beiwerk erachten. So. Und da müssten wir einfach viel, viel stärker irgendwie reingehen und viel aggressiver und intelligenter einfach arbeiten. So, das ist, so sehe ich das.
Mhm. Toll. Ja, starke These auf jeden Fall, aber sehe ich ähnlich. Also kann ich mir gut vorstellen. Gut, du bist jetzt nun viel tiefer in dem Bereich drin, kannst da viel mehr zu sagen. Jetzt nochmal so abschließend, woher holst du dir denn so dieses ganze Wissen, das du hast, die Inspiration, woher weißt du, was gerade so los ist?
Netzwerk, / Freunde. Ich lese sehr viel. Ich habe den ganzen Tag irgendwie, keine Ahnung, wenn ich am Rechner bin und irgendwie nicht aktiv irgendwie arbeite, dann lese ich irgendwie Newsletter, die ich irgendwie bekomme, Blogs, die ich irgendwie, also das ist sehr, sehr viel in die Richtung. Vor ein paar Jahren war es definitiv noch mehr soziale Netzwerke. Das habe ich irgendwie runtergeschraubt. Ich glaube auch, weil dann irgendwann, keine Ahnung, wenn du Facebook durchgespielt hast an Anzeigen und Sachen, die dann irgendwann nicht mehr DSGVO-konform sind und verboten werden, dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du einfach keinen Bock mehr auf diese Plattform irgendwie hast, glaube ich, aller Social Media. LinkedIn sieht man ja auch, wie es auf einmal irgendwie selbstdarstellerischer irgendwie wurde, also keine Ahnung, es gibt ja immer so eine Halbwertszeit, wo das irgendwie cool ist innerhalb der Branche, wo irgendwie jeder offen irgendwie spricht und dann kommt irgendwann so diese große Menschenmenge irgendwie drauf und dann wird es irgendwie selbstdarstellerischer und so. Und deswegen soziale Medien bin ich jetzt eigentlich fast irgendwie raus, was das irgendwie angeht. Wie gesagt, das ist viel Lesen, viel Sprechen. Das ist,
was ist denn was Konkretes nochmal so, was du viel liest oder einen bestimmten Blog oder Newsletter, also den man so auch mal so weiterempfehlen, was man da weiterempfehlen kann?
Also ich meine, für die Musikindustrie an sich ist halt Musical.ly, finde ich zum Beispiel schon wahnsinnig gut gemacht. So, das sind sehr gute Artikel irgendwie drin. Es ist klar, wenn es dann irgendwie interessiert, dann gibt es irgendwie von irgendwelchen Music Business Worldwide und so weiter. Also es ist, sagen wir es mal so, wenn ich die Seiten lese, dann lese ich sie auch gerne international, weil man sich dadurch halt wiederum den Nachteil des Digitally Delayed Deutschlands natürlich irgendwie holen kann, weil ja, wie gesagt. Ja,
gut, hier gibt es auch nicht so viel, wo man sich das ziehen kann, würde ich mal so sagen. Mir fällt da jetzt gar nicht so viel ein.
Ja, ich habe tatsächlich irgendwie, vor einem Jahr mal überlegt, ob ich im Music-Tech-Bereich irgendwie nochmal ein Medium irgendwie oder einen Kanal irgendwie aufmache. Das ist bis heute irgendwie nicht umgesetzt, also. Falls jemand zuhört und motiviert ist, das mit mir zu starten, soll er sich melden.
Podcast, war ein Podcast.
Ja, tatsächlich. Es war auch schon wirklich die Überlegung. Ja, aber wie gesagt, also es ist natürlich irgendwie viel aus diesem. Also mich interessieren halt irgendwie viel. Also mein Kopf hängt sehr in Richtung Brands, sehr in Richtung Technologie, sehr stark in Richtung irgendwie Business Development, Brand Building irgendwie allgemein. Das heißt, vieles ziehe ich mir natürlich irgendwie auch aus diesen ganzen Startup-Nachrichten, weil ich das immer noch sehr, sehr stark verfolge und irgendwie wahnsinnig spannend finde. Und das ist halt nicht nur Musikindustrie, sondern Musik, wie gesagt, ist für mich inzwischen ein Gut, was man innerhalb der anderen Industrien gut dran heften kann und damit irgendwie arbeiten kann. So. Das war bei irgendwelchen Brandkampagnen und so weiter, keine Ahnung. Wenn eine große Biermarke irgendwie wie Schöfferhof auf mich zukommt, dann kommen die nicht auf mich zu und wollen irgendwie mit mir eine coole Aktion machen, weil sie irgendwie Musiker am Ende des Tages unterstützen wollen, sondern die kommen auf mich zu, weil sie natürlich irgendwie ihr Bier in eine junge Zielgruppe irgendwie pushen wollen. Das ist ja jetzt ein offenes Geheimnis und so. Und aber in dieser Schnittstelle, wo die Wirtschaft mit Geld reinkommt und quasi genau diese Positionierung sich einkaufen möchte, die finde ich wahnsinnig spannend. Also da ich glaube, da ist einfach, dahin müssen wir uns auch irgendwie hin entwickeln. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Music and Brands, Agenturgeschäft, sondern einfach wirklich schnell und geil. Also zum Beispiel irgendwie damals mit Uber an Valentinstag randommäßig irgendwie ein paar Spin-Up-Künstler irgendwie durch Berlin in Uber gesteckt haben und die dann rausgekommen sind und irgendwie Valentins Musik gespielt haben. Das Ding haben wir 2 Tage vorher, irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, irgendwie haben uns zusammen getackert und haben das einfach schnell umgesetzt. Geile Aktion. 48 Stunden später ist es irgendwie da. So. Und ich glaube, in diese Richtung muss es einfach viel stärker irgendwie gehen.
Ja, okay. Cool. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Da waren jetzt viele Insights drin und ich finde es total spannend, so einfach auch diesen Weg nachzuverfolgen, wirklich vom Typ, der irgendwie da 400 Shows reißt als Merchandiser oder Backliner bis zu jemandem, der so so tief dann auch über die digitale Geschichten sprechen kann. Ja, ich fand es sehr, sehr cool. Ich habe viel mitgenommen.
Das freut mich.
Und ja, ich bedanke mich. Wünsche dir noch eine gute Zeit.
Ja, danke schön, wie gesagt, nochmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und jederzeit gerne wieder. Und also vielleicht nicht in dem Podcast, das wäre auch langweilig für die Zuhörer, aber ich hoffe, dass jemand was mitnehmen konnte. Ansonsten, wie gesagt, tickert mich einfach an auf irgendwelchen LinkedIns und Co. Dann helfe ich gerne nochmal irgendwie im weiteren Sinne nach, falls noch irgendwelche Fragen offen sind. Also, danke dir.
Mach's gut.
Ciao, ciao.
Ciao. Vielen Dank fürs Durchhören und wer die Folge mit dem Itchy-Sänger Sebastian Sibi Hafner ergänzend hören möchte, der sollte sich Folge 18 vom Redfield-Podcast mal zu Gemüte führen und wer sich ansonsten gerne weiter mit mir oder Karl austauschen möchte, der kann das zum Beispiel gerne auf LinkedIn tun, wo ja auch immer wirklich immer mehr passiert und wem der Redfield-Podcast gut gefällt, der darf auch gerne eine Review bei iTunes hinterlassen. Da ist ja jetzt schon länger nichts mehr passiert, also bitte gerne mal aktiv werden, wenn ihr uns supporten wollt. Und ich habe außerdem noch mit Hannes Schürz, dem Gründer von Ink Music, gesprochen. Die sind ein durchaus bedeutender Player in der österreichischen Musiklandschaft, kann man, glaube ich, sagen. Wie immer, jeden Sonntag 9 Uhr gibt es den nächsten Redfield Podcast. Unser Podcastpartner Ticketmaster hat uns gebeten, auf eine Aktion aufmerksam zu machen, die ihnen und uns ja auch wichtig ist, nämlich Lauter werden. Ein Charity-Event für Künstler, aber vor allem Crewmitglieder. Und da wird es am 12. und 13. Dezember einen Konzert-Livestream geben und mit dabei sind unter anderem Fanta 4, Boss Hoss, Peter Maffay oder Fritz Kalkbrenner. Und daher spreche ich jetzt noch einmal kurz mit Lars Oliver Vogt von Live Nation, der mehr zu den Hintergründen sagen kann. Moin Lars!
Hallo Alexander und vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, heute ein bisschen über Lauter werden zu sprechen, unser Herzblutprojekt.
Genau, super. Bevor wir das machen, vielleicht einmal kurz so zur Einordnung, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen und sagen, was deine Aufgaben bei Live Nation überhaupt sind.
Genau, ja, mach ich gerne. Also ich betreue bei Live Nation, das ist, wie das so schön heißt, im Bereich Brand Partnership und Media. Das heißt, ein wichtiger Teil unseres, meines Bereiches sind die Livestreams, die wir so über das Jahr produzieren, vor allen Dingen die großen Festivals wie Lollapalooza, Wacken Open Air oder Rock am Ring, die wir jetzt irgendwie über viele Jahre gestreamt haben. In diesem Sommer war es natürlich nichts mit den Festival-Livestreams, die sind zwangsläufig ausgefallen. Einige haben vielleicht mitgekriegt, dass wir in der Zeit dann digitale Festivals gemacht haben, also rein virtuelle Festivals, wie zum Beispiel Wacken Worldwide, was wir im August zusammen mit Magenta Musik gestreamt haben. Naja, und das ist im Grunde genommen auch die Initialzündung gewesen. Also ist ja klar, solange wir da draußen keine Veranstaltung stattfinden lassen können und natürlich Live Nation kennt man ja vor allen Dingen als Konzertveranstalter, sind virtuelle Events mehr oder weniger eine der wenigen Möglichkeiten, die wir haben, überhaupt was zu machen. Und daher haben wir uns irgendwann Gedanken gemacht, was wir denn irgendwie in diesem Jahr noch machen wollen. Nachdem Corona Monat für Monat quasi länger gedauert hat, als wir uns das alle gewünscht haben. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe am Ende des Sommers schon geglaubt, naja, jetzt wird es langsam besser. Im September kann man vielleicht langsam wieder anfangen, sich mit Veranstaltungen auseinanderzusetzen. Vielleicht nicht in voller Kapazität, aber es ist ja auch kein Geheimnis. Die Fußballvereine haben angefangen, wieder Zuschauer in die Stadien zu lassen. Es sah eigentlich alles schon ziemlich gut aus. Man konnte sich Hoffnung machen, dass es vielleicht irgendwann mal weitergeht. Und dann kam die zweite Welle, wie wir alle wissen. Und die zweite Welle macht die Probleme, die sich so in den ersten, sag ich mal, 6-7 Monaten aufgestaut haben, die macht die natürlich alles andere als kleiner. Aber es ist ja klar, irgendwann geht auch den am besten vorbereiteten Menschen irgendwann mal einfach das Geld aus.
Ja, richtig. Und jetzt macht ihr, ihr habt das eigentlich auch relativ kurzfristig angekündigt, lauter werden. Kannst du vielleicht einmal so grob sagen, was uns da überhaupt erwartet?
Also uns erwartet ein zweitägiger Livestream-Marathon. Wir werden jeden Tag um die 5 Stunden Livestream. Vielleicht wird es auch ein bisschen mehr, immer so im Zeitfenster 17 bis 22 Uhr, also so zur besten Zeit.
Ja.
Und also wir werden wieder wie beim virtuellen Wacken Open Air in Mixed Reality produzieren. Mhm. Das ist eine Technik, die wir so im Sommer für uns wirklich entdeckt und schätzen gelernt haben. Mixed Reality heißt eigentlich, dass wir richtige Menschen in einer echten Umgebung filmen, der Auftritt hinterher aber so aussieht oder die Menschen hinterher in einer virtuellen Welt spielen. Für die Techniker, es ist das Gegenteil, also der umgekehrte Fall von Augmented Reality.
Ja.
Wir haben richtige Menschen in einer virtuellen Welt. Ich finde, das ist ein total spannendes Content-Format, also völlig losgelöst von dem Anlass, der ja bitter nötig ist. Es ist auch so, dass ich der Überzeugung bin, dass wir da wirklich irgendwie einen spannenden Livestream hinstellen, der einfach Spaß macht, sich das anzugucken, weil man in der virtuellen Welt natürlich auch Dinge machen kann, die vielleicht irgendwie bei einer normalen Show nicht gehen. Ich kann auch vorwegnehmen, dass alle Künstler, mit denen wir beim Wacken Worldwide zusammengearbeitet haben und auch jetzt alle Künstler, mit denen wir sind ja schon in der Vorbereitung für lauter werden und sprechen halt mit allen darüber, wie ihre Show in der virtuellen Welt aussieht. Und ich will nichts verraten, aber kann vorwegnehmen, dass jeder Künstler hat ein individuelles Set und es wird eine Show von dem Künstler geben, wie man sie noch nie gesehen hat. Und ich würde auch mal sagen, wie man sie auch kein zweites Mal sehen wird. Also selbst für Leute, die Peter Maffay schon 20 Mal gesehen haben, wird es auf jeden Fall ein Konzert geben, was einmalig ist.
Ja. Das Event ist aber, wenn ich das richtig gesehen habe, kostenlos, aber ihr ruft damit zu Spenden auf und habt dafür ja auch letztendlich extra einen Verein gegründet, nämlich Crew Nation. Ne?
Genau, den haben wir diese Woche angemeldet. Und das ist wichtig, denn wenn du in Deutschland Spendengelder vereinnahmen willst, gemeinnützig, dann musst du erstmal die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Das haben wir jetzt mit dem Verein auf den Weg gebracht. Und also für mich ist es eine Kombination von Dingen, die wichtig sind. Ich finde es nach wie vor wichtig, überhaupt auf unser Problem aufmerksam zu machen. Ich finde schon, dass man jetzt so langsam auch in den Mainstream-Medien irgendwie realisiert, okay, es haben uns alle auf dem Schirm, alle realisieren, die ganze Konzertindustrie wartet seit mehr oder weniger 8 Monaten darauf, dass ich überhaupt irgendwas machen kann. Im Sommer gab es ganz, ganz wenige einzelne Versuche, wie zum Beispiel die Autokino-Konzerte, die natürlich bei Weitem nicht das Geschäft ersetzen konnten, was den Veranstaltern weggebrochen ist, weil es keine Festivals gab, weil es seit März keine Shows in den großen Hallen gegeben hat. Das Business existiert ja eigentlich gerade nicht. Und auch wenn ich irgendwie vorsichtig optimistisch bin, dass die Situation jetzt irgendwann mal besser wird mit Impfstoffen und Schnelltests und den Möglichkeiten, die sich ergeben, es wird auf jeden Fall noch eine Zeit lang dauern. Und wir wollten halt was tun für die Leute, für die es jetzt wirklich eng wird. Wir haben uns irgendwie vorgenommen, da einen substanziellen Beitrag leisten zu können. Das muss man dazu wissen, mein Team betreut halt auch die ganzen Sponsoring-Deals bei Live Nation. Das heißt, wir haben viele große Corporate-Partner, die normalerweise in so einem Jahr unsere Festivals unterstützen. Und jetzt haben wir es, denke ich mal, geschafft, etliche von den Partnern, allen voran die Telekom, dafür zu begeistern, uns bei lauter werden zu unterstützen und vor allen Dingen die Leute zu unterstützen, die quasi seit 8 Monaten Berufsverbot haben.
Ja, super. Die Frage, die sich dann natürlich auch jetzt auch vielen sicherlich Zuhörern hier stellt, gibt es denn schon eine Idee, wann diese Gelder ausgezahlt werden, wie das überhaupt so vonstatten gehen kann?
Die gibt's auf jeden Fall. Also wir sind gerade dabei mit dem Finanzamt, also wir haben die Gemeinnützigkeit mehr oder weniger schon abgestimmt und sind jetzt gerade dabei zu klären, was wir eigentlich an Unterlagen sichten müssen von den Antragstellern. Wir versuchen das Verfahren wirklich irgendwie möglichst einfach und möglichst effizient zu gestalten. Es wird eine Online-Registrierung auf clonation.org geben, die wir sicherlich noch vor dem Event freischalten werden. Termin kann ich jetzt noch nicht genau sagen, aber auf jeden Fall vor dem Event. Und im Grunde genommen, damit habe ich mich jetzt die letzten Wochen beschäftigen müssen, geht es darum, einmal sicherzustellen, ob die Leute, die bei uns Anträge stellen, ob wir die auch wirklich unterstützen dürfen. Das regelt in Deutschland die Abgabenordnung, wen ein gemeinnütziger Verein unterstützen darf. Es ist im Grunde genommen relativ einfach. Wer in den letzten 8 Monaten wirklich gar nichts hatte, der dürfte sich auf jeden Fall für eine Unterstützung durch uns qualifizieren.
Ja, okay. Nochmal zuletzt vielleicht etwas übergeordnet die Frage, wie nimmst du denn die Situation jetzt gerade bei euch wahr? Ihr werdet ja sicherlich auch viel sprechen. Im Vorgespräch hast du ja gesagt, Glaskugel hast du natürlich auch nicht. Aber es gibt ja bei euch oder auch in anderen Firmen sicherlich Gespräche, wie Konzerte oder Festivals im nächsten Jahr vonstatten gehen könnten. Welche Szenarien spielt ihr da gerade so durch? Also an was denkt ihr da?
Also es gibt natürlich immer irgendwie einen Plan A, aber ich glaube, dass eigentlich jeder Konzertveranstalter, wir sind mehr oder weniger alle auf dem gleichen Level. Wir hoffen natürlich, dass man im nächsten Jahr wieder guten Gewissens Veranstaltungen produzieren kann. Also wenn ich das richtig verstehe, kann man davon ausgehen, dass das mit dem Impfen noch im Dezember starten wird. Und wenn die Risikogruppen weitestgehend geimpft wird, ich meine, das muss jeder für sich selber ausmachen, ob er das möchte oder nicht. Aber wenn die Risikogruppen geimpft wird, kann ich mir schon vorstellen, dass das der Zeitpunkt wird, wo man so langsam aber sicher die ersten Lockerungen wieder einführen kann. Ich meine, natürlich zum Sommer hin werden die Infektionsraten auch wieder runtergehen. Das haben wir ja auch gelernt. Egal, wie wir uns verhalten, das Wetter oder ob wir uns viel im Freien oder viel drinnen aufhalten, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Mhm. Obwohl ich das so sagen würde, ich bin kein Virologe. Also ich gebe einfach nur meinen subjektiven Eindruck. Was habe ich in den letzten 8 Monaten gelernt? Ja, draußen ist schön, drinnen ist schwierig. Das heißt, ich mache mir natürlich Hoffnung, dass es im Sommer vielleicht wieder Festivals geben wird. In welchem Umfang wird man dann sehen? Wie gesagt, nach wie vor habe ich hier keine Glaskugel, aber ich glaube, dass es möglich sein wird, solche Events einigermaßen sicher zu machen, vielleicht auch in der Kombination mit Schnelltests. Ich finde schon, dass es wenn ich jetzt ein Festival für 3-4 Tage besuchen will, ich würde mich wohler fühlen, wenn ich weiß, alle Leute auf dem Gelände sind getestet.
Ja.
Und diese Tests dauern 15 Minuten. Wir probieren sie übrigens aus bei Lauterwerden. Also wir testen alle Künstler, alle, die an der Produktion beteiligt sind, machen einen Schnelltest, weil wir natürlich auch verhindern wollen, dass wir die Produktion abbrechen müssen wegen Corona.
Ja.
Aber das ist ja auch, also ich habe, wenn ich das richtig sehe, die Airlines wollen es einführen, die Kreuzfahrtschiffe wollen es einführen. Ich bin persönlich schon der Meinung, dass es völlig okay ist, zu sagen, wir testen alle Leute, die auf ein Festival kommen. Ich meine, 80-90% der Besucher reisen da sowieso mit dem Auto an. Man testet das Auto einmal durch. Nach einer Viertelstunde weiß man, ob alle negativ sind. Und man nennt das ja nur so eine Blase bauen. Wir bauen eine Blase, in der die Männchen sich dann 3-4 Tage aufhalten, bevor sie wieder zurückkehren.
Gesund. Ja. Okay. Ich bin gespannt, wo die Reise noch so hingeht, aber wie du schon sagst, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich für deine Zeit, dass du einmal kurz einen Einblick gegeben hast. Und wir werden das Thema ja jetzt in den nächsten Tagen bis zum Event auch noch ein bisschen hier begleiten im Redfield Podcast. Ja, vielen Dank nochmal und alles Gute.
Ja, finde ich super, freut mich. Ne? Großer Wunsch, schaut euch den Livestream an, weil ich wirklich sage, ihr werdet Konzerte sehen, die in der Form von diesen Künstlern so noch nie gesehen habt und wahrscheinlich kein zweites Mal sehen werdet. Mixed Reality ist wirklich eine Art eigene Kunstform. Es macht wirklich Spaß, diese Konzerte zu sehen. Und wenn es euch gefällt, spendet für den Verein, spendet für die Leute, die jetzt seit 8 Monaten nichts haben und die mindestens noch 4-5 Monate irgendwie durchhalten müssen. Und wir hoffen, dass wir zumindest ein bisschen dabei helfen können, dass alle gut durchkommen.
Alles klar. Gut.
Okay.
Ciao.
Alex, vielen Dank. Tschüss.